Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues Stiften. Ich darf sehr herzlich meinen Co-Host Andreas Schiemens begrüßen. Hallo Andreas.
Hallo Jörg, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, schön, dass wir das zusammen machen. Und wir haben diesmal einen besonderen Gast. Ich sage das immer, ich weiß, aber diesmal ist es wirklich ein besonderer Gast. Er war nämlich schon mal bei uns und er ist tatsächlich auch unser Partner, was die Neues Stiften Website angeht. Wir haben ihm sehr viele gute, schöne und interessante Blogbeiträge zu verdanken. Ich darf herzlich begrüßen Stefan Wienheller, Chef der Kanzlei Wienheller. Hallo Stefan.
Ja, hallo Jörg, hallo Andreas. Schön, dass ich da sein kann.
Hallo Stefan.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir haben dich aber nicht eingeladen, weil du unser Medienpartner bist, sondern weil wir tatsächlich mehr oder weniger drängende Fragen in Sachen Stiftung und Recht besprechen wollen heute. Aber vorab einmal, wie groß ist deine Kanzlei? An wie vielen Standorten bist du inzwischen schon?
Also wir sind keine Großkanzlei. Wir sind eine Kanzlei, die in Frankfurt sitzt und daneben haben wir in München einen Standort und in Aalen. Das sind an sich unsere größten Standorte. In Aalen ist so ein bisschen was Besonderes. Da haben wir eine Steuerabteilung, die für Non-Profit-Organisationen, für Stiftungen eben die Steuerdeklaration macht. Und an den anderen Standorten sitzen vor allem die Anwälte und Steuerberater.
Nun beschäftigt ihr euch sehr viel mit dem Thema Recht, logischerweise, und vor allen Dingen auch mit Stiftungsrecht, gemeinnützige Organisationen. Du hast es angesprochen, ich glaube, ein Großteil eurer Klienten kommen aus dem gemeinnützigen Bereich und ihr macht das schon relativ lange, oder?
Ja, tatsächlich. Also das ist das, mit dem habe ich die Kanzlei quasi gegründet, ne? Also Gemeinnützigkeitsrecht war immer das, was ich gerne gemacht habe. 2003 bin ich zugelassen worden und seitdem mache ich das. Quasi, ne? Und damals war das wirklich noch anders als heute. Heute hat quasi jeder Steuerberater auch irgendwie Vereinsrecht auf seiner Website und das war damals wirklich komplett anders. Da waren wir recht frisch und neu am Markt und haben uns da, glaube ich, ganz gut etabliert die letzten 20 Jahre.
Naja, und jetzt hast du ein paar Jahre Vorsprung, ne? Ich glaube, genau. Das macht sich dann definitiv auch in der Expertise bemerkbar. So, ne? Aber du sagst gerade, früher war das alles anders, heute hat sich das ein bisschen verändert. Ich glaube, es hat sich noch was verändert, das begegnet zumindest mir immer mal wieder in Sachen Krisenkommunikation und Krisenmanagement, und zwar das zunehmend quasi, wie soll ich das sagen, ehrenamtliche Vorstände oder auch Gremien, Stiftungsräte in so ein Problem kommen, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, die unangenehm sind, weil sie sich immer Gedanken um die Haftung machen. Ist das etwas, was du auch im Alltag beobachtest, wo Klienten auch mit zu dir kommen?
Ja, das war früher tatsächlich ja anders. Also ich habe in den USA ein bisschen studiert und habe dann da auch gesehen, dass der Markt da wirklich komplett anders läuft, ne? Wenn Fehler passieren, dann wird eben geklagt. Und das ist in Deutschland noch immer nicht so, aber im Vergleich zu den letzten, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren hat sich doch viel getan. Und Ehrenamtler müssen eben wissen, ja, man darf gerne das Ehrenamt ausüben, aber man soll es richtig tun. Nicht einfach nur als Frühstücksdirektor irgendwie eine Visitenkarte vor sich hertragen, das reicht eben nicht, ne? Sondern wenn ich dann tätig werde, dann muss ich es richtig machen, dann muss ich mich engagieren, einsetzen, was die meisten ja auch tun. Aber wenn es dann um rechtliche Themen geht, um unangenehme Dinge, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann eben auch. Dann darf ich nicht wegrennen, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, Sozialpädagoge bin oder Biologe und in einem Stiftungsrat sitze, dann muss ich trotzdem ran.
Aber obwohl du ja schon seit über 20 Jahren dieses Lied ja bekanntermaßen auch singst und auch den Ehrenämtlern sagst, wie wichtig das Thema Haftung, Verantwortung ist. Hast du den Eindruck, dass sich wirklich etwas in den 20 Jahren geändert hat, dass die ehrenamtlichen Vorstände da auch wirklich risikobewusster geworden sind?
Glaube ich schon. Also man muss ja sagen, im Stiftungsumfeld speziell, ne, da läuft die Uhr ja anders. Die tickt ja viel langsamer, weil vieles ja auf den Satzungen basiert, die einmal geschrieben, dann für immer gelten. Und wenn der Stifter von Anfang an da die Satzung entsprechend gestrickt hat, dann kommt man da später auch nicht von weg. Das heißt, wenn da das Ehrenamt installiert ist, Ja, dann ist es da halt auch drin. Wenn man jetzt neue Satzungen schreibt, ne, dann wird man mit dem Stifter intensiv drüber reden, ob man da nicht auch eine Vergütung vorsieht, ob man da nicht auch einfach eine ein bisschen professionellere Struktur sozusagen vorsieht. Also das ist vielleicht mal das eine. Also generell darf man da jetzt nicht, glaube ich, zu viel erwarten, dass das alles besonders flink vonstatten geht. Das dauert einfach seine Zeit. Aber ansonsten glaube ich schon. Also in vielen Gremien sind ja tatsächlich dann auch meistens, wir sind ja da ganz gut vertreten, Juristen am Start oder einer tummelt sich dann da und der erklärt dann schon meistens den Kollegen, dass das jetzt nicht ganz unwichtig ist, mal genauer hinzuschauen und einfach das Thema Haftung relevant ist.
Gibt es denn aus deiner Sicht so ein, zwei Themen, wo das Risiko höher ist als bei anderen Haftungsthemen?
Naja, dann, wenn die Organisation, egal welcher Art von Organisation, wirtschaftlich aktiv ist, ne? Also echte Geschäftsbetriebe unterhält, dann ist natürlich das Haftungsrisiko wie in jedem Unternehmen deutlich größer. Oder bei Stiftungen, wenn es halt ein großes Vermögen zu verwalten gibt, ne? Wenn ich da daneben liege, dann ruiniere ich vielleicht ein paar Millionen und dann werden die anderen gucken und sich überlegen, ja, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, ne?
Nun ist es ja so, wenn ich im Management, im Mittelstand oder in einer ganz normalen Firma in der freien Wirtschaft sitze, dann habe ich meist so eine Versicherung, die
Genau.
dafür sorgt, ne, dass ich da irgendwie im gemeinnützigen Bereich gibt es sowas meines Wissens nicht wirklich oder wenn, dann muss
Doch,
man es
doch,
suchen.
doch.
Ist das
Ja,
richtig?
also es
Okay.
gibt die schon, es ist vielleicht nicht, noch immer nicht ganz so verbreitet, ne? Aber es gibt diese D&O-Versicherung, gibt es schon. Es gibt sogar extra Makler, die sich auch dann darauf, ne, spezialisieren. Und das ist auch wichtig, eine gescheite D&O-Versicherung. Also D&O heißt, ne, Directors and Officers, also die Verantwortlichen sozusagen, die da versichert sind. Da muss man schon eine gescheite Versicherung auch finden, die auch ein paar Millionen quasi abdeckt, weil Versicherungen, ja, haben es ja so an sich, dass sie immer dann, wenn es knallt, dann ziehen sie sich doch wieder zurück. Also da eine gute zu finden, die auch einsteht, im Fall der Fälle, ist schon wichtig.
Nun ist es bei mir so, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich habe meistens Fälle auf dem Tisch, wo es tatsächlich um Probleme geht, die die verschiedenen Gremien miteinander haben. Also sprich Stiftungsrat mit Geschäftsführer oder umgekehrt. Ich glaube, das kennst du aus deiner Praxis bestimmt auch. In so einem Fall ist es meistens so sehr schwierig, weil der Stiftungsrat oder die Aufsichtsgremien ja in der Regel die Aufsichtsgremien sind, ja, während die anderen das operative Geschäft leiten. Das bedeutet, wenn die irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen und dann operativ eingreifen wollen oder müssen, dann funktioniert das nicht wirklich, weil es da eine strikte Trennung gibt, auch was das Finanzielle am Ende angeht. Wie siehst du das?
Also das ist ja im Prinzip eine super Regelung, ne? Also dieses Checks and Balances-System macht ja Sinn. Also wir haben da ein, zwei, drei Vorstände, die das Geschäft schmeißen, die also das operative Geschäft jeden Tag machen, das Day-to-Day-Business. Und dann haben wir da ein Gremium, Aufsichtsrat, Stiftungsrat, Kuratorium, wie immer man das auch nennen will, das dann die Aufsicht eben führt. Das reicht halt nicht, das nur auf dem Papier stehen zu haben. Das muss halt tatsächlich dann gelebt werden. Und da haben wir häufig das Problem, dass der Vorstand tatsächlich nicht selten hauptamtlich tätig ist. Und dann haben wir aber auf der Aufsichtsebene, also bei dem Gremium, das eigentlich darauf achten soll, dass auch wirklich alles vernünftig läuft und mal genauer hingucken soll und einfach ein bisschen kontrollieren soll, auch beraten soll, dass da dann vielleicht Ehrenamtler sitzen. Dann ist es vielleicht noch ein größerer Kreis von Ehrenamtlern, die treffen sich dann einmal im Jahr. Ja, da kann man keine Aufsicht führen. Wie soll das funktionieren? Also es geht einfach nicht. Es ist einfach im Prinzip falsch aufgesetzt, diese Struktur. Und das haben wir relativ häufig, ne? Das gibt es schon häufig.
Aus der Sicht des Aufsichtsrates ja, aber für Vorstände ist das ja eine ganz komfortable Situation. So habe ich das zumindest als Aufsichtsrat in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen erlebt, die sich ja auch gerne der Vorstand sich umgibt von Menschen, die vielleicht eine bestimmte Reputation haben, aber sich nicht im Alltag so sehr einmischen. Das Thema beraten finden alle gut, aber kontrollieren und führen vielleicht das Aufsichtsgremium findet häufig ja nicht so eine hohe Resonanz im Hauptamt.
Ja, absolut. Also ich kann es auch sehr gut verstehen. Ich selbst bin auch, ne? Deswegen habe ich einen freien Beruf ausgesucht. Bin auch jemand, der gerne frei entscheidet und nicht den ganzen Tag irgendwie mir sagen lassen will, dass ich irgendetwas anderes tun soll oder anders tun soll. Nur es ist nicht zugunsten, also es geht hier nicht um den Vorstand und es geht auch nicht um den Stiftungsrat. Es geht um die Frage, meine ich jedenfalls, wie baut man die beste Stiftung, damit die langfristig nachhaltig wirken kann. und eben die Zwecke, die irgendjemand dieser Stiftung gegeben hat, dann auch umsetzen kann. So, und das nachhaltigste System ist meines Erachtens ein ausgewogenes System von Checks and Balances. Ein guter Vorstand, ein guter Aufsichtsrat und ein guter Vorstand ist in diesem Modell eben ein Vorstand, der sich auch beaufsichtigen lässt und der das nicht als als irgendwie Eindringen in seinen Machtbereich missversteht, sondern der das als Verbesserung des Gesamtkonzepts sozusagen versteht, weil er weiß, ich bin auch nicht unfehlbar, sondern es ist gut, wenn da jemand anders nochmal drüber guckt und mich ein bisschen lenkt und leitet und mir Sparringspartner sozusagen, Sparringspartner ist. Aber ich verstehe das nochmal, wenn also im Daily Business der Aufsichtsrat dauernd reinpfuscht, dann hat der Aufsichtsrat im Zweifel was falsch verstanden.
Also ich höre ja, was du sagst, aber in meiner Realität als Vorstand oder als Aufsichtsrat...
Habe ich es nicht vernünftig erklärt? Okay.
Ist die Welt aber anders, glaube
Nämlich?
Ich. Weil, also entweder erlebe ich Aufsichtsräte, die sich tatsächlich überhaupt nicht interessieren, Hauptsache es gibt Häppchen, oder es gibt Aufsichtsräte, die sich sehr im Operativen einmischen und sich im Klein-Klein verlieren. Ich glaube, dass beides nicht ideal ist. Und auf der anderen Seite erlebe ich Vorstände, die in aller Regel der Meinung sind, sie kennen das Operative viel besser als alle beratenden Gremien um sie herum und belehren entsprechend diese Gremien. Das ist, glaube ich, das, was ich so im Alltag immer wieder erlebt habe. Jetzt ist für mich aber die spannende Frage, Stefan, weil ihr ja auch euch mit diesen Konflikten ja häufiger auch beschäftigt und ja auch bei Stiftungsgründungen, bei Satzungen, bei Geschäftsordnung unterstützt. Wie kann es denn gelingen, von vornherein die richtige Balance hinzubekommen?
Ja, vielleicht noch ein Satz zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Die teile ich ja. Es ist nur eben nicht die günstigste Ausgangslage meines Erachtens, mit solchen Menschen sozusagen eine Organisation zu führen. Es ist halt meines Erachtens ein Missverständnis. Da geht es offensichtlich mehr um das Ego des jeweils Einzelnen und nicht um die Sache. So, das ist aber nicht nur in gemeinnützigen Organisationen ungünstig, das ist halt generell ungünstig. Das heißt, wir können auch mit der besten Satzung und mit der besten Gestaltung nicht ausschließen, dass wir die Position falsch besetzen. So. Aber nehmen wir mal an, wir finden gute Leute, die Positionen, die Ämter sind gut besetzt. Ja, dann kann man durch entsprechende Gestaltung, durch entsprechende Kompetenzverteilungen versuchen, dieses ausgewogene System zu kreieren und am Laufen zu halten. Also, dass man klar abgrenzt, was ist die Kompetenz des Aufsichtsrates, was ist die Kompetenz des Vorstandes. Wie zum Beispiel operatives Geschäft Vorstand, reines Aufsichtsgremium, Stiftungsrat. Das ist in der Praxis ja auch häufig schon ganz anders. Dann stehen da irgendwelche Sachen drin, dass der Aufsichtsrat auf einmal auch Dinge an sich ziehen kann, zum Beispiel aus dem Operativen. Dann hat man schon so einen Übergriff. Ne? Ob das immer günstig ist, weiß ich nicht. Eher nein. Also man muss da die Kompetenzen schön verteilen, meine ich. Man muss, meine ich, auch, das ist dann natürlich auch eine Frage, ob sich die Stiftung oder die Organisation das leisten kann, man sollte auch dafür sorgen, tatsächlich, dass es finanziell ausgewogen ist, diese Balance zwischen Vorstand und Aufsichtsgremium. Ja, bei DAX-Konzernen ist es üblich, dass der Aufsichtsrat einen bestimmten Prozentsatz bekommt von der Vergütung des Vorstandes. Und ich glaube, das macht Sinn, weil man dann einfach eine Ausgewogenheit hinbekommt. Also dann kann der Aufsichtsrat auf Augenhöhe mit dem Vorstand agieren. Wenn der immer nur als Ehrenamtler daherkommt, der nichts zu sagen hat, der sich auch gar nicht so rein vertiefen kann in die Themen, weil er eben keine Vergütung kriegt und letztlich sich um andere Dinge kümmern muss, mit denen er auch Geld verdient, dann ist das keine Diskussion auf Augenhöhe, keine Aufsicht.
Das, also diesen einen Punkt verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man ja wissen, dass bei gemeinnützigen Organisationen, aber das ist, glaube ich, bei Aufsichtsräten jetzt in der freien Wirtschaft auch nicht anders, ja zum Teil sehr renommierte Menschen geholt werden, Personen, die in Wahrheit auch einen Ruf haben, die sich mit der Materie im besten Falle ein bisschen auskennen. Jetzt sagst du natürlich, gut, die werden nicht bezahlt, dann kümmern die sich vielleicht auch nicht so richtig, aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass die natürlich einen Ruf zu verlieren haben und dass die natürlich dann schon dahin gucken müssen oder sollten. Glaubst du, dass da da ein finanzieller Anreiz das nochmal verändern würde?
Also ich glaube, dass wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, wo dann wirklich renommierte Persönlichkeiten am Start sind, dann geht es darum, über das Finanzielle einfach eine Wertschätzung zu zeigen. Und ich glaube schon, dass das auch eine Bedeutung tatsächlich hat.
Und ich glaube tatsächlich, Jörg, wenn ich da vielleicht mal die Frage auch auf mich beziehe. Ich glaube, wir haben nicht die Situation wie in der Wirtschaft, dass es dort renommierte Personen gibt, die als Aufsichtsräte auch einen Ruf haben, den sie zu verlieren haben. Ich glaube, dass das im Ehrenamt überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir wissen ja auch alle gar nicht, wer sind denn die Aufsichtsräte der großen NGOs und Stiftungen? Wer steckt denn da alles dahinter? Wer hat denn welches Renommee, das er mitbringt? Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum vielleicht auch die Arbeit von Aufsichtsgremien in der Gemeinnützigkeit auch vielleicht gar nicht so hochgeschätzt wird, wie vielleicht auch in der Wirtschaft. Weil da habe ich eine Verantwortung. Dann ist auch klar, dass ich auch eine wirtschaftliche Aufwandsentschädigung bekomme. Und in dieser Kombination, also ich stehe mit meinem Namen als Aufsichtsrat und gleichzeitig habe ich auch eine finanzielle Verantwortung, dann agiere ich natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt zwischen irgendwelchen anderen No-Names mal in irgendeinem kleinen Verein oder in einer mittelgroßen Stiftung mal so eine Aufsichtsratsfunktion habe. Also ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen.
Wobei die Tätigkeit schon ähnlich ist. Nicht wahr?
Absolut.
Ich meine, die Stiftung steht im Markt, macht irgendetwas, verdient Geld, verliert Geld und der Aufsichtsrat übt eben die Aufsicht aus. Genauso wie in einem Wirtschaftsunternehmen auch. Ich glaube, es wird immer dann auch bemerkt, wenn es halt mal schiefgegangen ist. Wenn wirklich mal ein Problem da ist. Und zum Glück haben wir ja jetzt nicht jeden Tag nur Krisen in gemeinnützigen Organisationen. Aber wenn es mal eine Krise gibt, dann merken die Aufsichtsräte schon, dass sie echt gefordert sind. So wie im Wirtschaftsunternehmen auch. Wenn da eine Krise ist, wenn da ein Shitstorm über das Unternehmen herbricht, dann müssen auch alle Führungskräfte, der Aufsichtsrat muss zusammenkommen und Notfallmaßnahmen irgendwie beschließen und machen. Und so ist es in Gemeinnützigen ja auch nicht anders. Ne? Irgendeine Krise, irgendein Spendenskandal, da sind auf einmal alle gefordert. Und wenn du da wirklich nur so ein Ehrenamtler bist, der sich bisher nur einmal im Jahr, wie gesagt, getroffen hat oder zweimal im Jahr zum Kaffee und Kuchen und so ein bisschen schnacken. Und dann bist du komplett überfordert von so einer Situation und bist aber auch per se nicht richtig in dieser Funktion, meine ich.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich weiß, dass ich meinen ersten richtigen Aufsichtsratjob übernommen habe, habe ich dieses Mandat bekommen, weil ich der Einzige bin, der eine G&V lesen konnte.
Schon mal gute Voraussetzung.
Und, war dann tatsächlich umgeben von Menschen, die motiviert waren, was Gutes zu tun. Und sehr aber auch unter dem Bann des Hauptamtes standen. Das waren Persönlichkeiten in Berlin, die Namen hatten, denen man gerne zuhörte, die wortgewaltig waren. Und denen jetzt die Frage zu stellen, warum jetzt in der G&V ein paar Positionen nicht so sind, wie sie schlüssig sind, das traute sich keiner diese Frage zu stellen. Und als ich dann die ersten Fragen stellte, musste ich mich dafür rechtfertigen, weil es da tatsächlich sehr eigenartige Vorstellungen gab. Und es brauchte tatsächlich 5 Jahre, bis ich einen anständigen Aufsichtsrat etablieren konnte, der eine klare Aufgabenzuweisung hatte, nämlich genau das, ne? Also zu beraten und zu kontrollieren, weil letztendlich ja auch der Aufsichtsrat zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer bestellt und den Jahresabschluss sich freigeben lässt und all diese Themen. Mhm. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, wenn es ein bezahlter Aufsichtsratmandat gewesen wäre, das glaube ich, hätte mir im Ehrenamt, glaube ich, eine ganz, ganz andere Rolle gegeben, als ich sie hatte als Ehrenamtler. Ich hätte sicherlich, auch wenn es ein Entgelt gegeben hätte, es wäre nicht annähernd so lukrativ gewesen wie in der freien Wirtschaft. Aber das Ganze für nichts zu tun und am Ende sogar noch die Reisekosten Hamburg-Berlin selber zu zahlen, genau, und über eine Spendenbescheinigung zurückzukriegen, da muss man schon, glaube ich, ein sehr hohes Ego haben, um der Sache dienen zu wollen als Aufsichtsrat, um dann nicht irgendwann zu sagen, macht doch euren Müll allein. Und ich sage nicht ganz ohne Stolz, alle grauen Haare habe ich aus diesem Berliner Aufsichtsratsmandat, weil es wirklich in vielen, vielen Bereichen, auch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, eben überhaupt nicht rund lief.
Ja. Punkt. So sieht's aus.
Gut, aber lass mich vielleicht aus der kommunikativen Sicht nochmal ergänzen. Also das ist sicherlich alles richtig, was ihr sagt, aber wenn ich natürlich, wie du gesagt hast, Stefan, so einen Shitstorm habe oder eine komische Situation oder vielleicht auch irgendwas feststelle, dann stehe ich natürlich im Fokus, ne? Und dann bin ich natürlich schon auch in der Öffentlichkeit und dann muss ich bezahlt oder nicht natürlich mir auch Gedanken um mein Renommee machen. Also das sehe ich noch ein bisschen anders, Andreas, als du das gesehen hast, weil ich glaube schon, dass das auch einen gewissen Druck ausübt und ich glaube übrigens auch, dass es das ist, was sich verändert hat. Ja, früher war das vielleicht so ein Posten, wo man sagte, Mensch, das ist toll, ich bin da und da im Stiftungsrat. Heute ist damit natürlich auch eine gewisse Verantwortung verbunden oder ich gehe zumindest davon aus, dass alle drei hier im Raum so einen Job auch mit einer gewissen Verantwortung einhergehend machen würden.
Ja? Das merken ja auch die Leute. Ne? Also ist ja auch so, wenn man nur ein bisschen die Augen öffnet, dann, wenn man im Aufsichtsrat gelandet ist, dann merkt man ja, dass es mit dem reinen Abnicken, so wie du es beschrieben hast, Andreas, eher nicht getan ist, ne? Sondern dass da auf einmal dicke Vorlagen auf dem Tisch liegen und Beschlussvorlagen und lange Ausführungen und da kann man nur zwei Dinge machen. Entweder man ist voller Verantwortung und kümmert sich drum, oder man lässt es rechts liegen oder links liegen, besser gesagt. So, und das Zweiteres kann es halt nicht sein. Das kann nicht vernünftig sein und das merkt auch jeder. Und dann haben die Leute auch ein schlechtes Gewissen, dass sie ihr Amt nicht richtig ausüben. Das stimmt dann auch.
Aber da nochmal eine Frage zu Stefan, weil das ist ja, glaube ich, genau der Punkt und der hat auch mit dem, was du gesagt hast, mit der Bezahlung oder der Nichtbezahlung in meinen Augen zumindest zu tun. Was ist denn, wenn ich jetzt tatsächlich eine klare Trennung habe und die Geschäftsführung ist operativ und der Stiftungsrat ist kontrollierend, so wie es sein soll, und jetzt stellt aber der Stiftungsrat etwas fest und muss im Grunde den Vorstand oder den Geschäftsführer ablösen, das heißt schon in irgendeiner Form operativ agieren und jetzt stellt sich aber relativ schnell heraus, wenn man den Fall nämlich mal gehabt hat, dann weiß man, wie das ist, dass natürlich auch die Bezahlung für Berater, für irgendwelche Maßnahmen, die man da durchführen will, natürlich alles über diesen Geschäftsführer oder über den Vorstand läuft, also operativ. Man also als Aufsichtsrat, als Stiftungsrat gar keine Möglichkeit hat und dann womöglich auch noch so eine Haftungsfrage auftaucht, dass nämlich der Vorstand oder der Geschäftsführer natürlich sagt, ihr entscheidet hier falsch, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt, ich verklage euch im Zweifel. Ich habe da erlebt, dass die Stiftungsaufsicht, das sind ja immer die der jeweiligen Länder, sich da relativ defensiv verhält. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren, bis die in irgendeiner Form eingreift. Und selbst dann ist ja das, wie soll ich sagen, operative Risiko liegt dann bei einem Stiftungsrat. Wie ist da überhaupt die Haftungsfrage? Also was sagst du da als Anwalt zu? Lieber Finger weg oder wie geht man da vor?
Also die einfachste Lösung ist Finger weg, keiner geht mehr ins Ehrenamt oder überhaupt in diese Organe, dann gibt es natürlich auch tatsächlich keine Probleme. Das wäre natürlich schade, wir suchen ja Leute, ne, die sich engagieren und eben nicht vor diesem Haftungsproblem wegrennen. Deswegen gibt es ja auch gesetzliche Regelungen im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, dass man, wenn man tatsächlich ehrenamtlich tätig ist, also eine Vergütung kriegt von 840 Euro, das ist diese Ehrenamtspauschale, dass man dann nicht voll haftet, sondern man haftet dann nur für grobe Fahrlässigkeit und nicht schon für die Dinge, die jederzeit jedem sozusagen mal passieren können. Also einfache Fahrlässigkeit ist dann ausgeschlossen. Thema Stiftungsaufsicht, das ist ja an sich auch gut so, dass die Stiftungsaufsicht nicht übereilt und vorschnell sofort immer dazwischen funkt, sondern es ist zunächst einmal Aufgabe der Organe, ja, ihr Geschäft richtig zu machen und sich gegenseitig eben dann im Rahmen ihrer Kompetenzen dann auch zu kontrollieren oder eben miteinander auszukommen und im Sinne der Stiftung oder der Organisation zu arbeiten. Also von daher ist es jetzt per se nicht so verkehrt, dass die Aufsicht nicht sofort reingrätscht. Aber es setzt eben voraus, dass man, wie gesagt, diese internen Strukturen richtig schafft. So, und wenn wir jetzt so einen Fall haben, den du beschrieben hast, dass also dann der Aufsichtsrat denkt, dass oder meint, dass da nicht alles richtig läuft, ja, dann ist er verpflichtet. Da muss er ran. Da muss er genau gucken, was läuft nicht richtig. Da muss er recherchieren, da muss er nachschauen, da muss er Auskunft verlangen. Ja, selbst wenn der Vorstand so eine gestandene Persönlichkeit ist, Andreas, ne, wie in deinem Fall, und keiner eigentlich sich traut. Da muss sich einer trauen. Der Aufsichtsrat hat den Job, sich zu trauen. Und
Ja, aber der Vorstand sitzt auf dem
der sitzt
Geld,
auf dem
Stefan.
Geld,
Wie geht das
der
denn
hat
aus
überhaupt
dann?
den längeren Hebel, und wie das dann ausgeht, ja, häufig so, dass der Vorstand, wenn er gut ist, wenn er mächtig ist, dann geht es an ihm vorbei und dann gehen nachher eher die Aufsichtsräte von Bord als der Vorstand. Ne? Aber das ist eben schlecht. Das ist ja nicht das, was Sinn und Zweck der ganzen Übung ist. Also muss man den Aufsichtsrat stärken. Ne? Also das ist letztlich der Punkt.
Lässt sich das umgehen, dass man von vornherein festlegt, dass für solche Fälle ein Aufsichtsgremium auch ein Budget hat, um zum Beispiel Anwälte, Berater zu bezahlen? Lässt sich das regeln?
Klar, lässt sich das regeln. Wird in der Praxis nur ganz, ganz selten gemacht. Das ist tatsächlich etwas, was ich in die Gespräche immer mit reinbringe, wenn wir neue Organisationen gründen. Dass man überlegt, man muss sich das genau überlegen, aber überlegt, ob nicht der Aufsichtsrat ein eigenes Budgetrecht tatsächlich bekommt. Nämlich das sind dann genau die Fälle, die Jörg angesprochen hat, dass der Aufsichtsrat vermutet, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also wirklich ein blödes Beispiel, der Vorstand unterschlägt Geld. Da will man ja nicht sofort dem Vorstand diesen Vorwurf machen, wenn es nur mal so ein Verdacht ist. Es kommt einem irgendwas komisch vor. Da kann man nicht sofort zu ihm gehen und sagen, du, ich werf dir Folgendes vor, dann ist ja gleich dann brennt es ja gleich, da brennt ja gleich der Baum. Aber da muss man ein bisschen recherchieren, da muss man Erkundigungen einholen. So, vielleicht muss man sich rechtlich beraten lassen, steuerlich beraten lassen. Und dafür braucht man Geld. Wenn man jetzt zum Vorstand gehen muss und sagen muss, lieber Vorstand, wir würden gerne mal den Steuerberater Müller engagieren, der soll mal nachrechnen, was es mit der G&V so alles auf sich hat, dann sagt der Vorstand mir, warum denn? Wir haben doch selbst einen Steuerberater, alles gut. So, also da so eine Waffengleichheit hinzubekommen, ist nicht einfach, aber das kann man tatsächlich in der Satzung vorsehen.
Warum glaubst du, Stefan, dass diese Aufsichtsposten weiterhin Ehrenamt sind? Weil wir haben ja gerade bei den großen Stiftungen, du hast es ja gesagt, da wo viel Geld im Spiel ist, da haben wir ja einige Stiftungen, da wo viel auch wirtschaftliches Risiko da ist, das sind ja auch viele der gemeinnützigen Stiftungen und Vereine, die haben ja alle, die größeren ja auch einen recht ordentlich bezahlten hauptamtlichen Geschäftsführung oder Vorstand. Warum ist das in dieser Branche immer noch so sehr, warum pochen alle drauf, dass Aufsichtsgremien ehrenamtlich sein müssen? Weil ich finde ja die Idee zu sagen, ein bestimmter Anteil zum Vorstandsgehalt ist ein Entgelt für einen Aufsichtsrat ja durchaus in Ordnung, weil wenn Vorstände schlecht bezahlt werden, sind die Aufsichtsgremien auch entsprechend schlechter und da, wo Vorstände gut bezahlt werden, hast du auch eine entsprechende Qualität und eine Aufwandsentschädigung. Woran liegt das? Was steckt dahinter, dass sich die Branche so schwer tut?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir im Jahr 2024 sind und nicht 2054. Ne? Also das geht ja ganz klar in die Richtung. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, wenn jetzt die jungen neuen Berater, die jungen neuen Generationen, die viel mehr an Compliance denkt und daran, dass dieses System eben ausgewogen funktionieren muss, die hoffentlich ein weniger großes Ego-Problem mitbringen, dann wird sich das ändern. Aktuell ist es einfach so, wie du sagtest, denke ich, ne, dass der Vorstand sagt, also warum soll ich mir jetzt hier noch einen komplizierten Aufsichtsrat antun? Läuft alles gut so? Warum soll ich mir da jetzt selbst so einen Wachhund besorgen, der mich bewacht? Habe ich gar kein
Und dann noch
Interesse
Geld
dran.
dafür
Und dann will
bezahlen.
er auch noch Geld. Erhöhe ich doch durchaus lieber mal anderswo Gehälter, vielleicht auch bei mir selbst, aber warum beim Aufsichtsrat? Also ich glaube, da menschelt es ganz stark, ne? Und das ist für niemanden, glaube ich, angenehm, sich ein Aufsichtsgremium zu geben, wenn man nicht dieses Mindset hat, dass das der Sache dient. Wenn man so ein Alleingänger ist, der immer alles selbst entscheidet, ja, dann will man keinen Aufsichtsrat. Wenn man vielleicht eher jemand ist, der sagt, komm, ich will vielleicht auch mit einem starken Aufsichtsrat bewusst arbeiten. Ich bin selbstbewusst und ich brauche auch einen starken Aufsichtsrat und mit dem gemeinsam kriegen wir die Probleme der aktuellen Zeit gelöst, der das als Teamplay irgendwie sieht. Ich glaube, die haben natürlich die besseren Karten und davon wird es
Aber das ist ja
häufig
ein Führungsthema, ne?
definitiv
Das
absolut
ist
100% Führungsthema.
ein Führungsthema und da sind wir wieder bei der Qualität,
Genau.
gemeinnützige Organisation oder vielleicht auch freie Wirtschaft, weiß ich nicht. Gibt es da, Andreas, aus deiner Sicht einen Unterschied oder hat das genau, wie Stefan sagt, mit der Bezahlung dann auch zu tun? Also, dass eine gewisse Professionalität, eine gewisse Qualität nur durch Bezahlung zu erreichen ist an der Stelle?
Ja, ich glaube, ehrlicherweise, es gibt auch tolle Stiftungsräte und tolle Aufsichtsgremien, die unbezahlt eine wahnsinnig gute Arbeit machen. Wenn ich an eine der Stiftungen denke, die ich als Treuhänder verwalte, da sind wirklich sehr namhafte Persönlichkeiten dabei, die auch tatsächlich in der Gemeinnützigkeit in anderen Stiftungen auch einen exzellenten Job machen. Und die tun das in der Stärkung untereinander. Das heißt, das sind mehrere Familien oder mehrere Unternehmer, die sich gegenseitig stärken und tatsächlich auch dann in dem Fall mich als Treuhänder exzellent beraten. Und für die ist das ein Selbstverständnis aus der Familie heraus. Das ist, glaube ich, die positive Seite, die wir immer wieder erleben, während ja so meine Berliner Erfahrung, die ja auch schon ein paar Jahre her sind, Stefan, wie du weißt, etwas war, da musste man mit viel Druck einen starken hauptamtlichen Vorstand tatsächlich sich erstmal dahin erziehen mit dem Verständnis, wir können nur besser sein, wenn wir uns auch an bestimmten Punkten miteinander reiben und nicht nur alles abnicken, was auf den Tisch gelegt wird. Oder zumindest, das war immer mein Anspruch, ich muss es ja verstehen können, was dort hinter steckt. Und ich muss ja auch die Schwachstellen kennen, um die Risiken einschätzen zu können. Also es gibt durchaus unbezahlte, großartige Aufsichtsräte. Es gibt aber auch das Gegenteil, ja.
Stefan, vielleicht noch eine Frage zum Schluss, mal ganz weg jetzt vom Ehrenamt. Was ist so das Rechtsthema, wo du sagst, das wird 2024, 2025 noch aufpoppen und uns lange beschäftigen oder beschäftigt uns vielleicht schon?
Im dritten Sektor. Boah, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, viele kämpfen gerade, die Stiftungsreform sozusagen abzuarbeiten oder erstmal zu verdauen. Dann das Thema, dass es dieses Stiftungsregister ja geben wird mit neuen Auskunftsmöglichkeiten. Ob das jetzt die zentralen Themen sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es würde uns gut tun oder dem dritten Sektor gut tun, wenn diese Themen, die wir heute besprochen haben, wenn die stärker in den Blick geraten würden. Also Themen wie Compliance, wie baue ich etwas auf, dass ich wirklich nachhaltig, langfristig so eine Organisation führen kann, gut führen kann. Wie verhindere ich Interessenskonflikte, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja auch ganz häufig noch so, dass irgendwie die Frau des Vorstandes ist dann Aufsichtsrätin in einem Unternehmen, eines Aufsichtsrates der Stiftung, also total vermurkste Situation, also Compliance, Interessenskonflikte, Compliance. Anlagerichtlinien ist auch immer wieder wichtig. Wir haben jetzt viele Jahre Niedrigzinsen gehabt, jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber dass man da sich professionell aufstellt, da sind auch viele nicht professionell aufgestellt.
Also, da kann man sich ja wunderbar seinen Hausbanker, der die Anlagen auch steuert, in den Aufsichtsrat holen, dann hat man doch gleich die Kompetenz direkt dabei.
Ja, wenn der gut ist, dann darf der auch damit rein. Genau.
Ich sehe schon, es ist Stoff für den nächsten Podcast, Stefan. Schön, dass du bei uns warst. Wir müssen an dieser Stelle anhalten. Vielen Dank für deine fundierte Expertise zu dem Thema und auch, dass du nicht müde wirst, diese Forderung, das Ehrenamt muss sich wieder bezahlt machen, zumindest in diesem Vergleich, was die Kontrollgremien angeht, dass du das hochhältst. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank und auf bald.
Spätestens 2054 sind wir hier wieder zusammen, um zu hören, ob deine Prognose richtig ist, Stefan. Danke für den Podcast.
Super, danke euch.
So ist es.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.